Hallo und herzlich willkommen bei LoRa München auf der UKW-Frequenz 92.4. In unserer achten und letzten Sendung aus der Reihe von München soll kein Schaden ausgehen. Nachhaltige Beschaffung, fairer Handel und ökologisch-sozialer Konsum schauen wir auf das Thema ausbeuterische Kinderarbeit bei Natursteinen. Natursteine werden zum Beispiel verwendet für Grabsteine, Pflastersteine, Bordsteine, Bodenbeläge, Tisch- und Küchenplatten. Eigentlich schwer vorstellbar, dass Kinder in Steinbrüchen zur Herstellung von Natursteinen arbeiten, oder? Trotzdem gibt es solche ausbeuterische Kinderarbeit beispielsweise in Asien. Die Stadt München versucht, ihrer globalen Verantwortung gerecht zu werden, indem sie beim Einkauf nur Natursteine mit Zertifikaten oder Siegeln beschafft, mit denen die Händler nachweisen müssen, dass keine ausbeuterische Kinderarbeit stattgefunden hat. Und seit der Novellierung des Bayerischen Bestattungsgesetzes im Jahr 2016 dürfen auf kommunalen Friedhöfen der Stadt nur Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit verwendet werden. Mehr über die Arbeitsbedingungen bei der Herstellung von Natursteinen, über die Lieferkette der Steine und die Einkaufspolitik der Stadt München erfahren wir in der kommenden Stunde von Dr. Walter Schmidt vom Verein Xertifix, der das gleichnamige Siegel vergibt, von Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, vom Münchner Steinmetz Markus Steininger, Sprecher der Steinmetz-Innung München-Oberbayern, von Heinz Schulze in den 90er und 2000er Jahren für das Agenda-Büro der Stadt München tätig und im Jahr 2002 einer der Initiatoren der Kampagne gegen ausbeuterische Kinderarbeit, vom SPD-Landtagsabgeordneten Markus Rinderspacher, dessen Fraktion die Änderung des Bestattungsgesetzes im Jahr 2016 vorangetrieben hatte, und vom grünen Landtagsabgeordneten Hepp Monatseder, der von 1996 bis 2014 dritter Bürgermeister Münchens und einer der Treiber einer fairen Einkaufspolitik der Stadt war.
Hier ist LoRa München auf der 92.4.
Sprechen wir als erstes über ausbeuterische Kinderarbeit in Steinbrüchen, insbesondere in Steinbrüchen in Asien. Da geht es zum Beispiel um Länder wie Indien, Vietnam oder China. Damit beschäftigt sich der Verein Xertifix, der sich für bessere Arbeitsbedingungen in Lieferketten bei Natursteinen einsetzt und das gleichnamige Siegel vergibt. Über die Arbeit des Vereins haben wir mit Dr. Walter Schmidt, Geschäftsführer von Xertifix, gesprochen. Zunächst haben wir ihn gefragt, was der Auslöser für die Gründung von Xertifix im Jahr 2005 war.
Ich meine, Anfang der Nullerjahre war das, dass Steinmetze aus Freiburg, Signum, Natursteine, Grabsteine damals aus Asien importieren wollten, aus Indien konkret. Und die fragten damals Herrn Benjamin Pütter, ein Kinderarbeitsexperte von Miserior, vom Hilfswerk Miserior, ja, wie er das einschätzt, ob es da Probleme geben könnte hinsichtlich von Kinderarbeit. Das war vorher schon in den Medien immer wieder ein Thema gewesen, Kinderarbeit in Indien bei Teppichen. Und da wollten die wissen, ja, wie sieht es denn jetzt bei Natursteinen, bei Grabsteinen aus? Und der sagte, nee, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Aber bei meiner nächsten Reise nach Indien für Miserior prüfe ich das gerne für euch nach. Und dann ist er dann auch in Indien tatsächlich in Steinbrüche gegangen und hat angekündigt und unangekündigt dort sich das angeschaut und hat festgestellt, immer wenn er unangekündigt in die Steinbrüche kam, hat er Kinderarbeiter vorgefunden. Und ja, das war damals schon eine Neuigkeit, also das war so nicht bekannt. Und gab es 2003 eine Dokumentation auf Arte, wo das Thema dann auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. Und 2005 dann hat Herr Pütter mit anderen, mit Politikern, mit der Gewerkschaft IGBAU dann Xertifix gegründet mit dem Ziel, die Kinderarbeit in diesem Bereich zu bekämpfen.
Jetzt haben Sie die Frage wahrscheinlich schon öfters gehört. Die Arbeit in einem Steinbruch, so stelle ich mir das vor, ist ja eine harte körperliche Arbeit. Können das Kinder überhaupt machen? Also es ist ja schwer vorstellbar, dass Kinder in Steinbrüchen arbeiten.
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die auch immer wieder diskutiert wird, auch vom Handel. Und es ist tatsächlich so, dass man unterscheiden muss. Das ist immer ganz wichtig, dass man schauen muss, um welche Arbeit geht's. Also man hat zum einen die Arbeit des Steineklopfens als Handarbeit, wo zum Beispiel Pflastersteine geklopft werden. Und da ist Kinderarbeit durchaus schon sehr weit verbreitet noch. Zum anderen hat man aber auch tatsächlich die Arbeit im Steinbruch selbst, wo Blöcke abgebaut werden, die dann weiterverarbeitet werden. Und auch bei dieser Arbeit findet man eben unter Umständen Kinder, soll heißen, um Blöcke abzubauen, ist es notwendig für eine verbreitete Art und Weise des Blockabbaus, dass Bohrlöcher gesetzt werden. Und das wird mit Presslufthammern gemacht und an diesen Presslufthammern hat man dann eben auch Kinder gefunden. Zum Teil dann eben mit Steinen am Presslufthammer, dass dieser Hammer nach unten gezogen wird durch die Gewichte der Steine, weil eben die Jugendlichen oder Kinder nicht die Kraft haben, das alleine zu machen. Aber entscheidend ist, auch bei so einer Arbeit gibt es Kinderarbeit.
Und genau um diese Kinderarbeit zu verhindern, wurde Certifix ins Leben gerufen. Wer sind denn Ihre Kunden und Auftraggeber und was zertifizieren Sie dann?
Also unsere Kunden sind, kann man sagen, europäische Importeure von Natursteinen. Und diese Importeure beauftragen uns, beauftragen Certifix mit der Kontrolle ihrer Lieferketten. Und wir kontrollieren dann entsprechend die Steinbrüche und Natursteinfabriken. Und zertifiziert werden dann die Natursteine aus den Lieferketten, wenn die Kriterien erfüllt werden, die Zertifizierungskriterien.
Also es wird nicht die Firma zertifiziert, sondern genau, nur die einzelnen Produkte.
Richtig, die Natursteine, das ist wichtig, genau.
Woher kommen denn die Natursteine, die Sie zertifizieren, die Sie kontrollieren? Und für was werden denn Natursteine, der Begriff wird ja so im umgangssprachlich gar nicht so verwendet, für was werden denn Natursteine überhaupt verwendet?
Wir sind aktiv in Asien bislang ausschließlich und zwar dort auch bislang in Indien, hatte ich schon erwähnt, dann auch in China und Vietnam. Und dort kontrollieren wir, wie gesagt, die Natursteinlieferketten. Und diese Steine, die werden für ganz verschiedene Dinge hier bei uns verwendet, also zum Beispiel für den Gartenbau, Landschaftsbau, Galabau sagt man, für die Innenausstattung von Häusern. Man findet zum Beispiel auch häufiger bei der Pflasterung von Straßen oder von Gemeindeplätzen, Stadtplätzen, Marktplätzen oder für Küchenplatten oder auch für Grabsteine.
Vielleicht können Sie mal so exemplarisch so eine Lieferkette beschreiben. Welche Wege nimmt denn ein Stein oder nehmen Natursteine, bis sie zum Endabnehmer, zum Kunden kommen?
Ja, also das beginnt im Steinbruch. Da werden, ich habe es schon kurz beschrieben, eben große Blöcke abgebaut und diese Blöcke werden dann in eine Fabrik transportiert und dort werden die dann weiterverarbeitet. Zum Beispiel werden die mit einer größeren Maschine in einzelne Platten geschnitten und aus den Platten werden dann eben unterschiedliche Steine hergestellt, eben wie gesagt Küchenplatten oder Grabsteine oder auch anderes. Und aus kleinerem Material werden dann auch Pflastersteine zum Beispiel produziert.
Und welche Wege nimmt der Stein?
Von dieser Fabrik aus wird dann das Material verpackt, in Kisten in der Regel, und in Container verladen. Und die Container werden per Schiff dann nach Europa transportiert. Rotterdam, Hamburg sind Häfen, wo die da ankommen und dann werden die entweder per Schiff weiter über den Fluss verschifft oder dann per LKW. Dann landen die beim Importeur, ja.
Importeur heißt aber noch nicht Steinmetz, oder?
Nicht notwendig. Also wir haben auch natürlich Steinmetze, die selber importieren, aber es kann auch sein, dass es dann ein Importeur ist, der die Steine hier einführt und dann nochmal dann weiterverkauft an Endabnehmer, wie beispielsweise Steinmetze, die es dann an die Endkunden verkaufen.
Und an welchen Stellen wird da jetzt Certifix aktiv? Also an welchen Stellen in der Lieferkette, muss ich sagen? Auf was also schauen Sie da und wie gehen Sie dabei vor?
Also wir kontrollieren da, wo potenziell gefährliche Arbeit stattfindet oder wo ausbeuterische Kinderarbeit möglich ist. Und das ist in den Steinbrüchen oder in den Fabriken. Und unsere Auditoren, die wir beauftragen mit den Kontrollen, die beobachten erstmal einen Betrieb, eine Produktionsstelle, machen Fotos davon, die wir erhalten. Und das ist so ein wichtiger Teil, ein zweiter Teil kann man sagen, sind Interviews, die geführt werden mit Management und Arbeitern. Dabei ist auch wichtig, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter separat interviewt werden können, soll heißen ohne Anwesenheit der Vorgesetzten, ohne Anwesenheit des Managements, damit man dann ja unverblümt Aussagen bekommt, was die Arbeitsbedingungen angeht. Und zum Dritten ist natürlich die Dokumentprüfung ganz wichtig, also beispielsweise Anti-Kinderarbeitsrichtlinie, Arbeitskontenlisten, Gehaltslisten etc.
Aber nach der Fabrik überprüfen Sie die Lieferkette nicht mehr, also den Transport?
Nein, Nein, also wir labeln in der Fabrik die Kisten und die Labels findet man dann auch hier in Deutschland zum Beispiel, in den Kisten, die angebracht werden. Das ist jetzt zwischen Fabrik, wo verpackt wird, und jetzt hier Importeur, Händler, der die Ware empfängt, wird nicht weiter nochmal produziert. Von daher ist es für uns jetzt nicht entscheidend, hier nochmal Sozial- und Umweltaudits durchzuführen.
Also da, wo es problematisch ist, sind Sie dabei. Das ist genau in den Steinbrüchen und in der Fabrik.
Richtig.
Wenn Sie das überprüft haben, ist es das damit gewesen oder schauen Sie da öfters vorbei bei diesen Steinbrüchen,
ja,
bei diesen Fabriken?
Also es ist schon eine Besonderheit von Certifix, würde ich sagen, dass wir zweimal pro Jahr kontrollieren. Das heißt, wenn wir einen Auftrag bekommen vom Importeur, dann sagen wir, gut, wir machen hier gemeinsam beim Programm mit. Der Produzent muss zustimmen, dass er dabei ist und muss eben auch zustimmen, dass er zweimal pro Jahr Auditoren bei sich reinlässt, die die Arbeitsbedingungen überprüfen. Und das wird dann aber auch so fortgesetzt. Und ganz wichtig bei Certifix ist, dass wir auch unangekündigt kontrollieren. Das ist deshalb so wichtig, weil man bei unangekündigten Kontrollen dann auch Eindruck bekommt, wie tatsächlich produziert wird. Ne? Also wenn man es nur angekündigt macht, dann klar, es wird überall so sein, dann bereitet man sich natürlich auch vor, was vollkommen in Ordnung ist. Aber man sieht nicht notwendig, wie im Alltag produziert wird. Und deshalb sagen wir gehen auch immer unangekündigt in die Steinbrüche und in die Fabriken, dass wir sehen, ja, so passiert es tatsächlich im täglichen Alltagsprozess.
Wie müssen denn die Arbeitsbedingungen sein in den Steinbrüchen und in der Fabrik, damit die Steinbrüche und die Fabrik ein Siegel von Certifix bekommen?
Also wir haben einen ausführlichen Standard, der hat verschiedene Aspekte, Sozialkriterien, Menschenrechtskriterien, wie beispielsweise die ILO-Kernarbeitsnormen oder eben Umweltkriterien. Und ja, wir haben gesagt, wir wollen, dass jeder auch die reelle Chance hat, am Programm teilzunehmen. Deshalb haben wir den Standard aufgeteilt in 6 Teile und diese Teile müssen nach und nach erfüllt werden. Wir haben auch 2 Siegel, ein Standardsiegel und ein Plus-Siegel. Und für das Standardsiegel müssen schrittweise die Teile 1 bis 3 erfüllt werden. Und wer noch mehr machen möchte, der kann sagen, okay, ich gehe aufs Plus-Siegel, der muss dann zusätzlich dann noch die Teile 4 bis 6 vom Standard erfüllen.
Können Sie mir das so ein bisschen inhaltlich noch ausfüllen? Weil dann kann man sich ja so ein bisschen wenig vorstellen jetzt darunter.
Ja klar, also über ein Thema haben wir schon gesprochen, Kinderarbeit darf nicht stattfinden. Dann ist natürlich ganz entscheidend, dass die Arbeit sicher ist. Es wird geprüft, der Bau der Fabrik ist konstruktionssicher, gibt es Stolperfallen oder Fluchtwege, solche verschiedenen Aspekte, die die Arbeitssicherheit betreffen. Ganz wichtig in unserem Bereich ist, wird Staub reduziert, weil wir haben eine ganz große Gefahr bei dieser Arbeit, nämlich dass durch Feinstpartikel, Staubpartikel, eine Krankheit entstehen kann, die nennt sich Silikose und die ist tödlich. Und man kann sie eigentlich nur verhindern und entsprechend sollte der Staub reduziert werden und Arbeiterinnen und Arbeiter sollten persönliche Schutzausrüstung tragen.
Jetzt gibt es Ihr Siegel, es gibt noch ein weiteres, Fairstone konnte ich lesen. Auch Fairstone, soweit ich das jetzt einschätzen kann, ist ein Siegel, was in Ordnung ist. Sie können mir gerne widersprechen, aber Medien konnte ich entnehmen, dass es auf dem Natursteinemarkt auch einen Zertifizierer gäbe, bei dem laut der Entwicklungshilfeorganisation Brot für die Welt große Skepsis angebracht sei, weil er im Dienst der Steinexporteure und Importeure stehe.
Ja.
Was wissen Sie denn davon und sehen Sie das genauso?
Also prinzipiell würde ich mal sagen, es ist gut, dass wir Organisationen wie Brot für die Welt oder Miserio haben, die unabhängig auch auf Zertifizierer schauen und beobachten und bewerten. Und das ist wichtig. Ganz entscheidend. Ich würde aber sagen, Verbraucher können sich aber auch selbst natürlich anschauen, wie ein Siegel aufgestellt ist, also wie transparent es beispielsweise ist. Finde ich Infos über die Kontrollen? Finde ich Infos, wer die Kontrollen durchführt? Und natürlich ganz wichtig, wie groß ist die Unabhängigkeit eines Siegels vom Handel, ne, mit dem man eigentlich zusammenarbeitet zwar, aber den man auch kontrolliert. Aus meiner Sicht jetzt persönlich, wenn jetzt eine Zertifizierung schon vom Namen nach Exportförderung heißt, wäre ich als Verbraucher eher skeptisch. Ja, also wollen die tatsächlich die Produktion, Sozialbedingungen, Umweltkriterien überprüfen oder soll die Zertifizierung eher oder nur der Exportförderung von indischen Natursteinen dienen? Also von daher kann man sich das dann als Verbraucher durchaus selber auch genauer anschauen.
Verbraucher und Verbraucherinnen sind die eine Seite. Wie reagieren denn die Steinmetze eigentlich hierzulande auf Xertifix? Wird das so abgetan, ach lasst mich doch mit eurem Zeug in Ruhe, ich will nur meine Geschäfte machen, oder gibt es da echtes Interesse von der Mehrheit der Steinmetze, sage ich jetzt mal, das natürlich sicher?
Tja, das ist eine spannende Frage. Es ist natürlich auch so, da kann man ein bisschen in die Geschichte schauen, von dem Beginn, den ich vorhin beschrieben habe, als das Thema bekannt wurde, war es natürlich so, dass das erstmal Entsetzen ausgelöst hat, was da zum Teil eben passiert in Indien. Und das hat aber auch dazu geführt, dass es eben teilweise auch mit drastischen Worten dargestellt wurde in der Öffentlichkeit, in den Medien. Und diese drastische Darstellung der Situation, wie produziert wird, wie gearbeitet wird, beispielsweise in Indien, hat dann auch gegebenenfalls Teile des Handels abgeschreckt, dass sie gesagt haben, okay, die so ein Thema aufbringen, mit denen wollen wir nicht unbedingt so zusammenarbeiten. Das war zu Beginn. Natürlich hat sich jetzt viel getan. Bei Xertifix hat sich auch viel gewandelt. Ich habe es beschrieben, es geht nicht nur noch um Kinderarbeit, sondern um die Arbeitsbedingungen in den Fabriken, in den Steinbrüchen, um Umweltschutz. Und aus dem Grunde wäre es natürlich wichtig, dass man heute sagt, gut, Vergangenheit lassen wir Vergangenheit sein, und heute setzt man sich neu zusammen und schaut, was man tun kann gemeinsam, um die Situation in den Produktionsländern zu verbessern.
Soweit Dr. Walter Schmidt, Geschäftsführer von Xertifix. Mehr von ihm hören wir später noch. Für viele Jahre war das 1997 gegründete Büro Agenda 21 Koordination Eine Welt in der Stadt München für alle Nachhaltigkeitsthemen zuständig. Dort entstand auch die Idee, eine Kampagne der Stadt München gegen ausbeuterische Kinderarbeit ins Leben zu rufen, die im Jahr 2002 startete. Damals war Heinz Schulze für das Agenda-Büro tätig. Er erläutert uns zunächst mal, was den Unterschied von Kinderarbeit und ausbeuterischer Kinderarbeit ausmacht.
Ich sag's mal ein bisschen platt. Also es ist nicht das Wichtigste für uns hier, wenn Kinder auf den Straßen in einer Großstadt in Asien, Afrika, Kaugummi verkaufen etc., das ist auch Kinderarbeit, aber für uns war wichtig, dass wir dann geguckt haben, worauf müssen wir uns, können wir uns beziehen, und das ist die Internationale Kinderrechtskonvention, die auch Deutschland ratifiziert hat und somit auch München mit beteiligt ist. Das war also internationales Recht, und dann haben wir die intensiv durchgelesen und durchstudiert und haben dann gefunden, dass dieser Begriff, was nicht zu tolerierende Kinderarbeit, ein ewig langer Satz war, den wo gesagt, da können wir nicht mitarbeiten. Und irgendwann war dann so, dass ich dann gesagt habe, dann sagen wir einfach dazu ausbeuterische Kinderarbeit, der nicht so im Anführungszeichen im Gesetz steht. Aber mit diesem Begriff sind wir dann losgegangen, und das war unser Leitmotiv, also gegen diese ausbeuterische Kinderarbeit. Die kann man ableiten, die Kinder gefährden Leib und Seele und. Das ist also genau festlegbar und ist auch für die Verwaltung dann entsprechend wichtig.
Im Jahr 2002 war München nach Potsdam bundesweit die zweite Kommune, die einen Stadtratsbeschluss gefasst hat, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit einzukaufen. Betroffen von ausbeuterischer Kinderarbeit sind zum Beispiel Kinder, die unter sklavenähnlichen Verhältnissen auf Plantagen arbeiten müssen, bei der Fertigung von Sportbällen und Teppichen eingesetzt werden oder bei der Produktion von Blumen und der Herstellung von Natursteinen beschäftigt sind.
Wir haben uns da auch vorgetastet und sind im Laufe der Zeit dann durch die Arbeit mit natürlich anderen Organisationen dann immer, Anführungszeichen, schlauer geworden und haben gesehen, also München kauft, und das ist konkret, Lebensmittel, wo städtische Kantinen zum Beispiel Lebensmittel einkaufen, die auch aus Plantagen kommen, wo Kinder mitgearbeitet haben. Das andere war beim Thema Blumen, nach dem Motto, die Stadt hat auch Blumenschmuck und kauft dazu, also ist das auch ein wichtiges Thema. Da waren andere Kampagnen dann auch sehr hilfreich. Und so im Laufe der Zeit sind verschiedene Themen dazugekommen, und bis dann irgendwann wir gedacht haben, die Welt ist wirklich verrückt, jetzt sind wir auch beim Thema Grabsteine, wo auch Kinder wirklich ausgebeutet mitarbeiten und wo die Grabsteine aus Indien billiger sind als bei uns aus dem Bayerischen Wald. Da habe ich so manchmal dann gedacht, also irgendwie es ist wirklich total verrückt, was da alles so läuft. Und das waren dann immer, war wichtig, themenbezogen und immer zu schauen, dass es nicht nur bei dem Wissen bleibt, sondern bei der Umsetzung. Das war also ganz, ganz wichtig für uns.
Sagt Heinz Schulze. Weltweit müssen 152 Millionen Kinder arbeiten, um zum Überleben ihrer Familien beizutragen. So steht es im Kinderarbeitsreport 2019 der Kinderschutzorganisation Terre des Hommes. 73 Millionen, also fast die Hälfte, arbeiten unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, zum Beispiel in der Landwirtschaft, in Fabriken, auf Baustellen und eben auch in Bergwerken und Steinbrüchen, obwohl ausbeuterische Kinderarbeit international verboten ist. Deswegen verlangt die Stadt München bei Natursteinen aus Asien, Afrika oder Lateinamerika ein Zertifikat von einem unabhängigen Dritten, zum Beispiel von Certifix oder Fairstone. Mit solchen Zertifikaten können Händler sicherstellen, dass die Herstellung bzw. Bearbeitung der Natursteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne der Kernarbeitsnorm Nummer 182 der Internationalen Arbeitsorganisation ILO erfolgt bzw. erfolgt ist. Dem Münchner Stadtratsbeschluss im Jahr 2002, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit einzukaufen, folgte im Jahr 2006 ein Beschluss, nur noch fair oder regional produzierte Blumen zu beschaffen, sofern die Blumen nicht aus dem städtischen Gartenbau stammen. Und seit 2014 kauft das Referat für Bildung und Sport der Stadt nur noch genähte Fuß- und Handbälle aus fairem Handel. Ein Spezialfall bei den Natursteinen sind die Grabsteine. Eine erste Initiative der Stadt München, Steine aus ausbeuterischer Kinderarbeit auf ihren Friedhöfen zu verbieten, scheiterte im Jahr 2007, wie der grüne Landtagsabgeordnete Hepp Monatseder, der von 1996 bis 2014 dritter Bürgermeister Münchens war, berichtet.
Ja, das ist ja eine ganz nette Story. Also ich habe das ja damals 2007 initiiert, dass wir unsere städtische Friedhofssatzung dahingehend ändern, dass da drin steht, es werden keine Grabsteine mehr aus ausbeuterischer Kinderarbeit aufgestellt. Das Ergebnis war, dass es einen Steinmetz gab, der dagegen geklagt hat. Der hat jetzt nicht geklagt, indem er gesagt hat, ich möchte aber Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit aufstellen, sondern er hat dagegen geklagt, ob das die Stadt überhaupt darf, eine solche Satzung zu beschließen. Es hat dazu geführt, dass wir vom Bayerischen Verwaltungsgericht damals, dass uns da gesagt wurde, wir dürfen das nicht. Die Stadt kann nicht einfach so eine Satzung erlassen. Dazu braucht es entweder ein Landesgesetz oder ein Bundesgesetz. Das heißt also, entscheidend war, dass die Politik aktiv wird auf Landes-, Bundes- und Europaebene, dass die Kommunen sowas auch dürfen. Die Grünen haben damals, 2007, darf man nicht vergessen, haben damals einen Antrag in den Landtag eingebracht, der da hieß, die bayerische Staatsregierung möge sich über den Bundesrat engagieren, damit die Bundesregierung so ein Gesetz erlassen wird. Und die Grünen haben weiter gefordert, der Landtag soll prüfen, also die Staatsregierung soll prüfen, ob die bayerische Staatsregierung so ein Gesetz erlassen kann. Das Ergebnis war, dass die CSU mit ihrer Regierungsmehrheit diesen Antrag der Grünen abgelehnt hat. Erst 2016, und darum sage ich, jetzt ist es vielleicht das Thema ein bisschen stärker in der Öffentlichkeit, erst 2016 kam dann der Beschluss, dass die Kommunen erlaubt wird, so eine Satzung mit diesem Inhalt in Eigenregie zu entwickeln. Da war es natürlich auch nicht schlecht, dass Nürnberg da auch nochmal gedrückt hat, weil ja nur München, die das bis jetzt gemacht haben. Also von daher kam natürlich auch mehr Druck von anderen Kommunen. Aber Sie sehen, eine lange Zeitspanne von 2007 bis 2016, bis die bayerische Staatsregierung in die Gänge gekommen ist, den Kommunen zu erlauben, überhaupt so eine Satzung zu erlassen.
Soweit Hepp Monatseder, der von 1996 bis 2014 dritter Bürgermeister Münchens war und heute für die Grünen im Landtag sitzt. Heinz Schulze, damals Mitarbeiter im Agendabüro der Stadt München, denkt mit gemischten Gefühlen an die Grabsteinproblematik zurück.
Ach, das mit Grabsteinen, das ist also wirklich ein Ewigkeitsthema, glaube ich, weil zuerst schien das ziemlich eindeutig. Es gab also Anbieter, die wirklich dann nachgewiesen haben, dass in den Steinbrüchen keine Kinderarbeit war. Dann ist das wohl so ein lukratives Thema, gerade in Indien, dass also Vertreter von diesen Steinbruchbesitzern, die das importiert haben oder exportiert haben, dann auf den Plan gekommen sind und haben gefakte Siegel von UNICEF und sowas dann hier hingestreut. Und inzwischen gibt es ein Gesetz, ja, wo aber das auch wachsweich ist, weil sozusagen die Siegel nicht ganz so klar sind, sodass also auch komische Importeure auch weiterhin den Anspruch haben, dass sie da liefern. Das ist also wachsweich. Und ich denke, aktuell ist es so, dass im Referat Umwelt und Gesundheit nicht mit dieser Intensivität dran gearbeitet wird, das umzusetzen, sondern es wird so auf dem Schreibtisch verwaltet ein bisschen. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da jetzt wirklich mit Power dran gegangen wäre, weil das weiterhin eine riesengroße Sauerei ist auf Friedhöfen bei uns, Grabsteine mit Kinderarbeit nach dem Motto. Dürfte gar nicht sein, aber es geht was, aber das dümpelt wirklich vor sich hin und es geht nicht richtig weiter.
Unverständlich eigentlich, gerade bei Grabsteinen. Wer möchte das schon, dass sein Grabstein oder von seinen Angehörigen aus ausbeuterischer Kinderarbeit erstellt wurde? Also ist ja wirklich, und auch das Gesetz ist ja so, dass es den Kommunen ermöglicht wird, Grabsteine aus Kinderarbeit zu verbieten, ja. Aber ermöglicht. Sie müssen, die Kommunen sind auch nicht in der Pflicht, dieses Gesetz umzusetzen. Ja.
Aber im Rahmen der Kampagne war gut, das ist also die Steinmetz-Innung in München durch den aktiven Leuten, die haben sich dann also ganz klar positioniert und haben gesagt, das geht nicht, dass wir Steine aus Kinderarbeit nehmen. Die bieten das voll an. Und ein Steinmetz war eben, der nicht der Innung angehörte, der das dann in Gang gesetzt hat. Und ich denke, im Moment ist es so, es ist leider traurig, dass dann die Hinterbliebenen auch noch jetzt sagen müssen, aber den Grabstein bitte aus fairem Handel oder so.
Das sagt Heinz Schulze von 1997 bis 2011 im Büro Agenda 21 Koordination Eine Welt tätig. Heute ist er im Vorstand des Nord-Süd-Forums. Wir haben es gehört, seit der Novellierung des Bayerischen Bestattungsgesetzes im Jahr 2016 können Kommunen ihre Friedhofssatzungen so ändern, dass nur noch Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit verwendet werden dürfen. Dazu müssen Zertifikate, zum Beispiel von Certifix oder Fairstone, vorgelegt werden, aber auch Eigenerklärungen der Steinmetze, dass ohne ausbeuterische Kinderarbeit produziert wurde, werden akzeptiert. Zur Problematik der Eigenerklärungen kommen wir später noch genauer. Zunächst wollen wir darauf schauen, inwieweit die bayerischen Kommunen die Novellierung des Bestattungsgesetzes im Jahr 2016 umgesetzt haben. Dazu hat der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher im August 2019 eine Anfrage an die bayerische Staatsregierung gestellt.
Es liegt nun knapp 3 Jahre zurück, da hat der bayerische Landtag ein Gesetz beschlossen, wonach künftig definitiv Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit verboten sein sollen in Bayern. Und den Kommunen wurde nicht nur empfohlen, sondern eine gesetzliche Grundlage zur Verfügung gestellt, genau das auch zu verbieten. Ich wollte nun 3 Jahre danach wissen, wie viele Kommunen setzen dieses konkrete Gesetz um? Und leider sind es nur etwas über 300. Das heißt, nur jede 6. Gemeinde in Bayern von über 2000 setzt dieses Gesetz zum Verbot ausbeuterischer Kinderarbeit bei Grabsteinen auf bayerischen Friedhöfen um. Ich bin da schon einigermaßen enttäuscht. Letztendlich ist das kein großer Aufwand für die Kommunen. Es liegt eine Mustersatzung vor. Man muss als Bürgermeister eigentlich nur auf Copy and Paste drücken, das Ganze ausdrucken, dem Gemeinderat vorlegen, Abstimmung, Häkchen drunter und die Sache ist erledigt in einer sehr wichtigen Menschenrechtsfrage, wie ich finde. Der Bayerische Landtag hatte ja auch 10 Jahre intensiv debattiert darüber, bis dieses Gesetz jetzt endlich kam. Und ich finde, es sollte umgesetzt werden, und zwar flächendeckend und ausnahmslos.
Was sind die Gründe, dass es nicht mehr Kommunen geworden sind? Haben Sie da eine Vermutung oder wissen Sie es vielleicht sogar?
Ich habe die Vermutung, dass manche Bürgermeister dies noch gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen haben, dass diese Notwendigkeit und Möglichkeit besteht, Grabsteine aus Kinderarbeit zu verbieten. Die bayerische Staatsregierung hat die Kommune nur ein einziges Mal angeschrieben und ging dann davon aus, dass es schon irgendwie läuft. Wir wissen es nun besser, dass es eben genau so nicht ist. Und deshalb sollte die Staatsregierung alles in ihrer Macht Stehende tun, ihre eigenen Kommunen in Bayern davon zu überzeugen, dieses Gesetz auch umzusetzen.
Jetzt kann man natürlich der bayerischen Staatsregierung vorwerfen, sie hat zu wenig getan, zu wenig informiert, mehrmals informiert. Aber muss man nicht in erster Linie auch die Gemeinden, die Kommunen und die Städte schelten?
Natürlich sind die Kommunen in der Verantwortung und die Handlungsmöglichkeiten der bayerischen Staatsregierung beschränken sich tatsächlich auch auf handfeste Empfehlungen und vielleicht auch ein bisschen politischen Druck. Die Gemeinden sind hier in der Verantwortung. Es gibt ein kommunales Selbstverwaltungsrecht, aber davon sollten die Gemeinden hier auch Gebrauch machen. Es geht ja nicht um irgendwas. Es geht um eine handfeste, sehr wichtige Menschenrechtsfrage, dass wir nicht auf Kosten der Menschen in der zu entwickelnden Welt leben, dass wir Kinderarbeit definitiv nicht dulden können. Darüber besteht ein großer Konsens, parteiübergreifend, generationenübergreifend in allen gesellschaftlichen Schichten. Und ich finde, Bürgermeister sollten sich über diesen Willen der bayerischen Bevölkerung nicht hinwegsetzen, sondern diese einfach zu handelnde Frage auch umsetzen.
Jetzt habe ich bei der Vorbereitung für unser Interview herausgefunden, dass Nordrhein-Westfalen da einen anderen Weg geht oder inzwischen gegangen ist, vielleicht auch wegen den Problemen, die es hier in Bayern gibt. Und zwar machen die das so, dass ab dem 1. Januar für neue Grabsteine eine Zertifizierungspflicht vorgesehen ist, wenn die Grabsteine aus Indien, China, Vietnam oder den Philippinen kommen. Wäre das auch für Bayern eine Option, dass man das gar nicht mehr den Kommunen überlässt, das zu entscheiden, sondern das einfach per Gesetz festlegt?
Wir haben das in Bayern etwas anders geregelt, weil wir der Auffassung sind, dass Friedhofssatzungen tatsächlich in der kommunalen Selbstverwaltungshoheit liegen. Und wir können nicht über die bayerische Verfassung hinweggehen. Nichtsdestotrotz haben wir ja alle Möglichkeiten, dennoch Kinderarbeit auszuschließen. Dafür gibt es dieses Gesetz. Es geht jetzt nur um die Umsetzung. Es gibt sicherlich viele Wege, Menschenrechte in der Lieferkette zu gewährleisten. Der beste Weg ist der, den jetzt Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil gehen möchte, der ein Lieferkettengesetz auf den Weg bringen wird im Jahr 2020. Ich hoffe, dass da alle mit dabei sind im Deutschen Bundestag, insbesondere auch in der deutschen Bundesregierung. Es muss gewährleistet sein, dass Firmen in Deutschland zu jedem Zeitpunkt der Lieferkette gewährleisten können, da ist faire Arbeit drin, da gibt es keine ausbeuterische Kinderarbeit, da gibt es keine Zwangsarbeit. Das sind faire Arbeitsbedingungen, die in der Lieferkette hier vorherrschen. Und es sind auch Umweltaspekte entsprechend berücksichtigt. Dieses Lieferkettengesetz brauchen wir dringend. Und das würde im Übrigen dann natürlich auch die Grabsteinproblematik nochmal auf eine ganz andere Art und Weise gesetzgeberisch angehen.
Wird spannend, wie sich das entwickelt und ob das auch wirklich durchgeht. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu Bayern. Und in Ihrer Anfrage ging es auch um die Kirchen, um die kirchlichen Friedhöfe. Da hat sich die Staatsregierung jetzt nicht in der Lage gesehen, alle Kirchen abzufragen. Aber sie hat geantwortet, ich zitiere das jetzt, die Staatsregierung wurden Beispiele aus der Erzdiözese München und Freising mitgeteilt, wonach in Friedhofssatzungen die Verwendung traditioneller heimischer Materialien verlangt wird, sodass damit die Verwendung von Steinen aus Kinderarbeit ebenso ausgeschlossen wird wie die Verwendung tropischer Hölzer. Als ich das gelesen habe, war ich etwas perplex, weil da macht sich jetzt in dem Fall die Erzdiözese München ein bisschen leicht, weil eigentlich wollte man ja die Menschen aus dem globalen Süden nicht von der Arbeit ausschließen, sondern man wollte sie menschenwürdig an der Arbeit beteiligen. Das kann man gewährleisten durch Zertifikate und Siegel, die gibt's. Certifix, Fairstone heißen die Zertifizierungsgesellschaften. Damit ist das ja praktisch ausgeschlossen. Kann das im Sinne dieses novellierten Bestattungsgesetzes sein?
Die Kirchen standen ja über viele Jahre hinweg an der Seite derer, die gesagt haben, wir brauchen hier dringend ein Gesetz zur Verhinderung ausbeuterischer Kinderarbeit bei der Herstellung von Grabsteinen. Nun ist es offensichtlich so, dass auch in den Kirchen darüber diskutiert wird, dass insbesondere auch heimische Produktion privilegiert sein sollte. Klimaschutzpolitisch kann ich das nur unterstützen. Es ist sicherlich sinnvoll, dass auf oberpfälzischen, niederbayerischen Friedhöfen zum Beispiel der Granit auch aus Ostbayern verwendet wird, anstatt über tausende Kilometer hinweg Steine zu transportieren. Das ist sicherlich auch im Sinne des Klimaschutzes. Aber es kann nicht sein, dass am Ende Verbote vorherrschen, die dazu führen, dass in den zu entwickelnden Ländern Leute ihre Existenzgrundlage verlieren. Bei diesem Gesetz des Bayerischen Landtags von vor 3 Jahren geht es darum, ausbeuterische Kinderarbeit zu verhindern. Es geht nicht darum, den Menschen dort die Existenzgrundlage zu nehmen. Diejenigen, die vom Steinebrechen leben, sollen auch künftig dort davon ihre Existenz bestreiten können, ohne ausbeuterische Kinderarbeit. Deshalb sollten wir bei den Regelungen nicht über das Ziel hinausschießen.
Was machen Sie denn jetzt weiter oder was werden Sie weiter unternehmen? Könnt ihr ja die SPD-Landtagsfraktion mal bei den SPD-geführten Kommunen anfragen oder irgend sowas in der Richtung?
Ich habe bei der Analyse meiner Anfrage festgestellt, dass insbesondere in den kreisfreien Städten, 25 an der Zahl, alle mit an Bord sind. Es sind insbesondere die kleineren Gemeinden, die ganz offensichtlich noch nicht gecheckt haben, um salopp zu formulieren, dass es hier ein Gesetz gibt, das umzusetzen ist. Da ist insbesondere die Staatsregierung gefordert, zu bewerkstelligen, dass die Kommunen auch dieses Gesetz entsprechend umsetzen. Und wir werden natürlich als SPD alles in unserer Macht Stehende tun, auf unsere Bürgermeister einzuwirken, die dieses Gesetz noch nicht entsprechend vor Augen haben.
Und das heißt, auch in 2 Jahren gibt es eine neue Anfrage?
Ich werde diese Anfrage jetzt verstetigen, regelmäßig nachhaken und tatsächlich auch beobachten, ob weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf notwendig ist. Wir schauen uns sehr genau an, was Nordrhein-Westfalen macht. Wir haben gute Hoffnung, dass es das Lieferkettengesetz auf der Bundesebene geben wird. Und damit wären dann ja weitere Fragestellungen auch ein Stück weit beendet. An dem Thema bleiben wir auf alle Fälle dran.
Soweit der SPD-Landtagsabgeordnete Markus Rinderspacher. München hat seine Friedhofssatzung übrigens im Jahr 2017 geändert.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Die Steinmetzinnung München-Oberbayern hat sich schon vor vielen Jahren gegen Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit ausgesprochen. Sprecher der Steinmetzinnung München-Oberbayern ist Markus Steininger, der einen Steinmetzbetrieb in München mit 18 Mitarbeitern leitet. Er erklärt uns, warum die Innung den Beschluss der Stadt unterstützt, keine Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit auf den städtischen Friedhöfen zuzulassen. Und warum er selbst keine Grabsteine aus ausbeuterischer Kinderarbeit verwendet.
Der Film vor vielen Jahren in Arte, wo es um die Kinderarbeit gegangen ist, hat uns dann auf den Plan gerufen. Wir haben das Thema beleuchtet und die Steinmetzinnung München-Oberbayern war sich dann einig, dass wir nur Steine verwenden, die nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit kommen. Das war zuerst eine Selbstverpflichtung. Inzwischen ist es ja bei vielen Friedhofsverwaltungen Vorschrift.
Das ging schon sehr früh los oder es liegt schon ein paar Jahre zurück, sagen wir mal so. Schon 2007 beschloss der Münchner Stadtrat die Änderung der Friedhofssatzung. Auf städtischen Friedhöfen sollten nur Grabsteine, die nachweislich ohne ausbeuterische Kinderarbeit hergestellt wurden, aufgestellt werden dürfen. Dieser Beschluss musste dann 2009, also 2 Jahre später, wegen einer Klage eines Steinmetzes zurückgenommen werden. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, der hat entschieden, dass die Stadt hier keine Regelungskompetenz habe und den Steinmetzen das nicht vorschreiben dürfe. Wie haben Sie denn dann als Sprecher der Steinmetzinnung München-Oberbayern auf dieses Gerichtsurteil reagiert?
Man muss dazu sagen, der Steinmetz, der prozessiert hat, war nicht Innungsmitglied, also wir hatten keinen direkten Kontakt zu ihm. Wir haben dann so reagiert, dass wir gesagt haben, gut, wir machen eine Selbsterklärung. Die Problematik zu diesem Zeitpunkt war auch, dass es keine richtige Zertifizierung in Indien gegeben hat. Es war ein bisschen schwierig, das wurde erst dann im Laufe der Jahre eingeführt.
Genau, Sie sagen im Laufe der Jahre, es hat dann bis Juli 2016 gedauert. Dann hat der Bayerische Landtag das Bestattungsgesetz geändert und beschlossen, dass bayerische Städte und Gemeinden künftig die Aufstellung von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit durch Änderung der Friedhofssatzung verbieten können, nicht müssen. Das bleibt dann jeder einzelnen Kommune überlassen. Der Münchner Stadtrat hat dies 2017 umgesetzt und seitdem müssen, wenn Grabsteine außerhalb Europas gekauft werden, es geht immer um außerhalb Europas, müssen Zertifikate vorgelegt werden. Aber auch Eigenerklärungen der Steinmetze werden akzeptiert. Sind Sie denn mit diesem Gesetz und mit der Änderung der Münchner Friedhofssatzung zufrieden?
Ich als Obermeister und Sprecher der Steinmetzinnung bin damit sehr zufrieden. Die Eigenerklärung wird eigentlich in München so gut wie nicht angewandt. Die Steinmetze bekommen Zertifikate von den Lieferanten. Wer solche Steine aus dem Ausland kauft, wir zum Beispiel in der Firma selber, wir kaufen keine Steine aus Indien oder aus diesen Ländern, sondern wir machen das alles hier selbst mit bayerischen Materialien, mit handwerklicher Oberfläche, einfach um das Thema Nachhaltigkeit zu beleuchten, da es für uns nicht sinnvoll erscheint, die Steine um die halbe Welt zu fahren, wenn wir auch sehr schöne Steine hier in Bayern haben.
Also Sie verzichten gänzlich auf Grabsteine, Natursteine, wo was auch immer, aus Gebieten außerhalb Europas?
Zu 90%.
Jetzt sind Sie Sprecher der Steinmetzinnung München-Oberbayern. Wie schaut es denn aus mit den Kollegen in den anderen Innungen in Bayern? Wie schaut es beim Landesverband aus? Halten die sich auch an diese Verbote?
Der Landesinnungsmeister, Herr Rudolf, steht auch sehr dafür ein, für die Verbote. Natürlich gibt es immer Innungen, die sagen, ja, das wäre besser, wenn wir das frei machen können. Aber es kommt rein auf die Grabverwaltung an, also auf die Friedhofsverwaltung an. Die muss es entscheiden, wie die rechtliche Lage ist. Das ist auch bei uns hier im Umkreis um München auch teilweise unterschiedlich.
Vielleicht auch nochmal zu diesem Begriff Eigenerklärungen. Also gewünscht wird am liebsten von der Stadt München Zertifikate von Zertifizierungsgesellschaften, Unternehmen. Ich habe da ein bisschen nachgeschaut. Eine heißt Xertifix, die andere heißt Fairstone. Finden Sie diese Eigenerklärungen problematisch oder ist es auch nachvollziehbar, dass einem Steinmetz gar nichts anderes übrig bleibt, als solche Eigenerklärungen auszustellen, weil es einfach keine Zertifizierung gibt?
Man hat natürlich das bei der Regelung im Gesetz gesagt, alles, was außerhalb Europa ist. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil es natürlich viele Länder gibt wie Afrika oder so, wo es dieses Problem nicht gibt. Und da gibt es aber auch keine Zertifizierung. Also es betrifft eigentlich nur das Thema Indien. Und aus diesem Grund gibt es natürlich für verschiedene Materialien eine Eigenerklärung, wobei das inzwischen sich so eingespielt hat, dass die Verwaltung weiß, welche Steine aus anderen Ländern, dass da keine Kinderarbeit dahinter steckt.
Also da gibt es auch eine Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen und der Steinmetzinnung.
Wir haben da sehr, sehr guten Kontakt zur Verwaltung und haben einmal im Jahr auch ein Gespräch darüber, über solche Themen und sitzen da beieinander und dass das alles mit Hand und Fuß gemacht wird und auch mit dem gewissen Weitblick, nicht es zu restriktiv zu machen, wo dann eigentlich sinnlos ist. Wir haben auch das Thema, dass natürlich teilweise alte Chargen noch rumliegen. Natursterne werden nicht kaputt und die können 20 Jahre da liegen und dann können sie das Rohmaterial immer noch verwenden und immer noch zu einem schönen Grabstein umarbeiten.
Letzte Frage noch auch zu Ihrem Unternehmen. Sie handeln ja oder verkaufen nicht nur Grabsteine oder stellen Grabsteine her, sondern Steine für alles Mögliche. Können Sie ja mal gleich sagen, für was alles? Und schauen Sie da auch drauf, woher die kommen? Und schauen Sie da auch drauf, dass das eben nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammt?
Es ist so, dass für die Steine, die in Plattenware kommen oder aufgeschnitten werden, ist das Prozedere ein bisschen anders, weil die zu 90% über Italien kommen. Die werden also in Italien in Platten geschnitten. Da muss also der italienische Händler den Nachweis führen. Da fragen wir natürlich nach. Und unsere Händler, wenn wir mal für ein Bad oder was mal ein indisches Material brauchen sollten, haben wir eine Zertifizierung dafür.
Aber sonst, Sie haben es ja vorhin schon bei den Grabsteinen angeführt, verwenden Sie hauptsächlich aus regionaler Produktion die Steine?
Wir verwenden, ich sag mal, zu über 50% Steine aus Bayern. Der Rest kommt aus den anderen europäischen Ländern, Italien, Österreich teilweise, ein paar auch aus der Schweiz und Frankreich.
Soweit der Steinmetz Markus Steininger, Sprecher der Steinmetzinnung München-Oberbayern.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Kommen wir nochmal zu den sogenannten Eigenerklärungen, in denen Steinmetze erklären können, dass ihre Grabsteine nicht mit ausbeuterischer Kinderarbeit produziert wurden. Darüber haben wir nochmal mit Dr. Walter Schmidt vom Verein Xertifix gesprochen. Der Verein kontrolliert und zertifiziert die Lieferketten bei Natursteinen und vergibt das Siegel Xertifix.
Zum einen ist es erstmal sehr zu begrüßen, dass hier die Stadt München aktiv geworden ist. Andere Kommunen werden auch aktiv und ändern ihre Friedhofssatzung. Vorher muss das Landesrecht geändert werden. Da ist auch schon viel passiert und passiert auch noch viel in Deutschland. Das ist sehr zu begrüßen. Also das ist wirklich ein großer Schritt nach vorne. Die spannende Frage, die sich dann anschließt, ist natürlich die der Umsetzung. Ja, und Sie haben es jetzt schon beschrieben. Häufig ist es so, dass dann bei der Umsetzung, es heißt, es sollen bestimmte Nachweise vorgelegt werden, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass man eine Eigenerklärung angibt. Und da ist die Frage natürlich, warum öffne man hier so prinzipiell das Tor so weit? Soll heißen, wenn es beispielsweise für einen Naturstein noch kein Zertifikat gibt, weil er zum Beispiel aus Südafrika kommt und Fairstone und Certifix sind in Südafrika nicht aktiv, dann ist es selbstverständlich, dass man eine Eigenerklärung abgeben können sollte. Und was heißt Eigenerklärung? Sie haben danach gefragt. Das heißt, dass der ein Händler im Steinmetz, wer eben der Vertragspartner ist, sagt, nach meinem besten Wissen und Gewissen hat keine Kinderarbeit in der Lieferkette stattgefunden, beziehungsweise ich ergreife auch Maßnahmen, dass keine Kinderarbeit stattfindet. Klingt erstmal gut. Die Frage ist nur tatsächlich, kann ein Händler das auch wirksam feststellen, sicherstellen? Beides. Also woher kann man das wissen? Wir haben die Erfahrung gemacht über die vielen Jahre, dass es notwendig ist, dass man unangekündigt in die Steinbrüche und in die Fabriken geht. Und ein Händler, der eigentlich immer angekündigt in die Länder reist, um zu schauen, wo kann ich meine Steine beziehen, wie ist die Qualität der Steine, der kündigt den Besuch natürlich an. Und das heißt, ein unangekündigter Besuch eines Händlers wird kaum stattfinden. Mhm. Und das bedeutet eigentlich unterm Strich, dass ein Händler seriös kaum wirklich sagen kann, wie die Arbeitsbedingungen in seiner Lieferkette sind hinsichtlich von Kinderarbeit. Also aus diesem Grunde ist es so, dass Eigenerklärungen ja nur eine begrenzte Aussagekraft haben.
Es ist aber zumindest besser als nichts. Es ist ein Anfang, aber es sollte in Ihren Augen auch weiter ausgebaut werden hin zu einer Zertifizierung.
Also es ist entscheidend, dass auch unangekündigt und unabhängig kontrolliert wird, ganz genau.
Jetzt vielleicht nochmal ganz konkret. Hat denn das Volumen der Zertifizierungen, die Sie machen, die Sie durchführen, hat das zugenommen in den Jahren von 2005 an bis heute?
Also es hat schrittweise in sehr, sehr kleinen, langsamen Schritten hat es zugenommen. Aber wir stellen auch fest, dass die Bereitschaft von Händlern in einem europäischen Land begrenzt ist, mit einer unabhängigen Zertifizierung zusammenzuarbeiten, soll heißen, am bestimmten Punkt ist scheinbar der Markt an der Stelle erschöpft und es kommen keine neuen Händler dazu. Wir haben dann Bewegung noch reingebracht, indem wir gesagt haben, ja, wir kontrollieren nicht nur in Indien, sondern auch in China und Vietnam. Dadurch konnten wir neue Natursteinhändler gewinnen, die gesagt haben, wir übernehmen Verantwortung, wir arbeiten mit einem unabhängigen Zertifizierer zusammen. Aber in jedem einzelnen Land war das tatsächlich überschaubar, welche Händler da bereit sind. Und von daher, ja, es gab eine Bewegung, aber die ist tatsächlich sehr begrenzt aus unserer Sicht.
Das heißt, Sie würden sich wünschen, dass die Politik, so wie jetzt der Bayerische Landtag 2016, Gesetze schafft, dass Friedhöfe die Möglichkeit gegeben wird oder den Städten und Gemeinden. Auch die Kirchen spielen ja da eigentlich eine große Rolle. Auch die verwalten viele oder führen viele Friedhöfe, dass da mehr passiert einfach, oder?
Ja, das würden wir auf jeden Fall sehr begrüßen. Wir reden eben auch nicht nur über Grabsteine, sondern auch über den Gartenlandschaftsbau, über Verwendung von Natursteinen in der öffentlichen Beschaffung. Und wir würden uns natürlich sehr wünschen, dass hier mehr passiert als bisher. Stichwort Lieferkettengesetz. Also so ein Gesetz würden wir natürlich sehr begrüßen, weil wir haben festgestellt, nur auf Freiwilligkeit zu setzen reicht nicht aus. Ich habe vorher schon beschrieben, ein paar wenige übernehmen Verantwortung, aber das Gros der Importeure, die macht dann nichts und ja, das muss aufhören. Und es wird aber nur passieren, wenn die Industrie auch verpflichtet wird, bestimmte Standards in den Lieferketten zu verlangen und aufrechtzuerhalten. Bundesminister Müller von der CSU, der ist da wirklich ein Vorreiter. Wenn es nach ihm ginge, hätten wir längst ein Lieferkettengesetz. Und andere Ministerien sind da eher zögerlich. Und wir wünschen uns, dass da tatsächlich was passiert.
Ich habe die Regelungen in Bayern schon erwähnt, als 2016 der Bayerische Landtag, ich glaube sogar einstimmig gesagt hat, da muss das Bestattungsgesetz geändert werden. Das ist sehr, sehr positiv, aber es tut sich noch mehr. Jetzt ist ein anderes Bundesland, Nordrhein-Westfalen, da nach vorne geprescht. Vielleicht können Sie zum Schluss nochmal sagen, was ist da in Nordrhein-Westfalen geplant?
Wir haben in Deutschland die Situation, dass Kommunen ihre Satzung, Friedhofssatzung nur ändern dürfen, wenn es durch Landesrecht gestützt. Es soll heißen, eine Kommune darf sagen, ich möchte auf meinem Friedhof keine Grabsteine aus Kinderarbeit haben, wenn im Landesrecht dies vorgesehen ist. Also haben in den letzten Jahren viele Bundesländer ihr Landesrecht geändert, indem sie eine Ermöglichung reingenommen haben, dahingehend, dass Kommunen ab dann ihre Friedhofssatzungen ändern dürfen. In NRW haben wir die Situation, dass das Bundesland ein Verbotsgesetz gemacht hat. Das bedeutet, in NRW ist es ab kommendem Jahr verboten, dass auf Friedhöfen neue Grabsteine aus Indien, China, Philippinen oder Vietnam aufgestellt werden, ohne Zertifikat. Und das Land hat sich lange mit dieser Frage beschäftigt. Sie haben ein Gutachten erstellt und haben jetzt auch eine Stelle eingerichtet, die Zertifizierer zulässt. Und Zertifizierer von Grabsteinen können sich beim Land NRW bewerben, als Zertifizierer zugelassen zu werden. Und das hat Certifix auch gemacht. Und erfreulich, wir sind zugelassen worden. Bislang als Einzige, aber da wird sich sicherlich noch was tun. Und das bedeutet, ab 2020 ist es in NRW verpflichtend notwendig, dass neu aufgestellte Grabsteine aus Asien ein Zertifikat haben.
Das überrascht mich, dass das die schwarz-gelbe Landesregierung auf den Weg gebracht hat, weil ich mich erinnern kann, dass im Jahr 2017 die gleiche schwarz-gelbe Landesregierung ein Gesetz der Vorgängerregierung, der rot-grünen Landesregierung zur Förderung der fairen Beschaffung zurückgenommen hat.
Ja, das ist korrekt. Es ist tatsächlich so, dass dieses Gesetz zu Grabsteinen von der Vorgängerregierung stammt. Das wurde von der rot-grünen Regierung verabschiedet. Es wurde aber ausgesetzt damals, weil man gesagt hat, man muss erst rechtlich klären, dass das alles auch sauber und einwandfrei ist. Das hat man getan. Und zweitens wollte man durch Gutachten erklären, in welchen Ländern ist denn potenziell mit Kinderarbeit bei Grabsteinen zu rechnen. Und da wurde eine externe Studie erstellt von einem Professor, der sich lange mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass aus Ländern Indien, ich habe es schon genannt, China, Vietnam, Philippinen, Grabsteine potenziell auch mit Kinderarbeit hergestellt sein können. Und die Landesregierung damals hat nach der Erstellung des Gutachtens leider den Schritt nicht mehr unternommen, das Gesetz wieder in Kraft zu setzen. Dann gab es den Regierungswechsel zu Schwarz-Gelb und sehr erfreulich hat Schwarz-Gelb, zwar Sie haben es erwähnt, das Gesetz zur öffentlichen Beschaffung, was vorgesehen hat, dass man auch hier Zertifikate verlangen konnte, wieder ausgesetzt bzw. geändert. Aber auf der anderen Seite hat die schwarz-gelbe Regierung das Bestattungsgesetz jetzt zur Umsetzung gebracht. Und es wird ab dem 01.01.2020 dann Wirkung haben.
Wenn ich jetzt mir Natursteine besorgen möchte und mein Händler mir Steine aus Vietnam, China, Indien anbietet, dann sollte ich immer auf ein Zertifikat bestehen. Ansonsten könnte ich ja sagen, gut, ich will da nichts außerhalb Europas, sondern dann nehme ich Steine aus einem europäischen Steinbruch. Wäre das so der richtige Weg?
Genau, das wäre für uns als Konsumenten, wäre das der Weg zu sagen, ich frage nach bei meinem Händler, auch im Baumarkt zum Beispiel, wo kommen die Steine her? Und wenn ich feststelle, aha, die kommen aus Asien, dann würde ich nachfragen, was wird unternommen, um sicherzustellen, dass die Lieferkette sozialverträglich, umweltverträglich produziert. Und dann würde ich auch nachfragen, wenn es nicht vorhanden ist, warum keine unabhängige Kontrolle stattgefunden hat, sprich warum kein Zertifikat stattgefunden hat, beziehungsweise würde durchaus anregen, dass man sich hier doch darum kümmert. Baumärkte sind eine Baumarktkette, die hier die Verantwortung schon übernimmt, die lassen unabhängig kontrollieren. Aber viele andere machen das nicht und da ist es immer gut, wenn Konsumenten auch nachfragen.
Soweit Dr. Walter Schmidt, Geschäftsführer von Certifix. Zum Schluss unserer Sendung weist Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München auf ein wichtiges Thema hin, das nach der Novellierung des Bayerischen Bestattungsgesetzes und auch anderer ähnlicher Gesetze in den Bundesländern unbedingt angegangen werden müsste.
Zu prüfen wäre natürlich, wie dieses neue Gesetz wie die Auswirkungen von diesem neuen Gesetz auf das eigentliche Problem sind. Nämlich wird die Kinderarbeit in den Steinbrüchen, vor allem in Indien, in diesen Marmorsteinbrüchen oder auch in Vietnam mit diesem Gesetz verhindert oder ändert sich da was? Also das ist natürlich immer der Gradmesser, an dem man es messen kann.
Und?
Weiß ich nicht. Das wäre natürlich eine Recherchearbeit. Ja. Mhm. Welche Auswirkungen hat das? Ich meine, München ist natürlich, oder sagen wir mal Bayern mit diesem Gesetz, also da muss man sich nichts vormachen, weil, also ist ein kleiner Teil auf dieser Welt, ein kleines Ländchen auf dieser Welt. Aber ich denke, daran muss das gemessen werden und die Frage ist halt, ändert sich dadurch was?
Sagt Silvia Baringer von der Fachstelle Eine Welt beim Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Die Fachstelle ist zuständig für die faire Einkaufspolitik der Stadt. Wir haben mit ihr in den letzten Sendungen schon über den fairen Einkauf der Stadt bei Sportbällen, Blumen, Lebensmitteln oder auch Natursteinen gesprochen. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.